Guten Morgen.
Ich fühle mich in der Gemeinde wie zu Hause, ja auch. Und deswegen habe ich meine Kommode von zu Hause mitgebracht. Manchmal denkt der eine oder andere, dass hier ein bisschen viel Show stattfindet oder sowas. Deswegen möchte ich an der Stelle sagen, es geht immer darum, dieses Wort Gottes praktisch und anwendbar zu machen im Leben. Es geht immer darum, einen Weg zu finden, wie dieses Wort und die Wahrheit, die Gott weitergeben will, wie man das so verkündigen kann, dass es im Leben dazu führt, dass Änderungen da sind. Kannst du mal da so auf die erste Folie der Predigt gehen? Da habe ich nämlich auch Folien zu. Dankeschön. Gut, also Predigt heute. Ich habe angefangen mit einem Rückblick. Ich habe mir so Gedanken gemacht über das letzte Jahr und die Jahre davor. Und habe mir gedacht, was hat sich alles verändert? Was hat sich alles getan? Da sind mir einige Dinge eingefallen, die sich verändert und verbessert haben. Wir haben verschiedene Dinge hier in der Gemeinde gemacht. Einige Leute sind gesegnet worden mit Dingen. Ja, da hat sich einiges bewegt. Dann habe ich über Menschen nachgedacht. Mir sind Menschen eingefallen, die im letzten Jahr Gott zum ersten Mal kennengelernt haben. Mir sind Menschen eingefallen, die geheilt wurden von Krankheiten. Mir sind Menschen eingefallen, die Beziehungen hatten und diese Beziehungen wurden verbessert und geheilt. Mir sind auch Menschen eingefallen, die gesagt haben, ach, weißt du, eigentlich finde ich die Sache ziemlich komisch oder ich habe jetzt andere Prioritäten und ich möchte nicht mehr. Insgesamt kann man aber sagen, da waren einige Sachen, die gut waren im Bereich von Dingen und Menschen. Und dann habe ich drüber nachgedacht, was ist eigentlich mit Gott? Was ist mit Gott passiert im letzten Jahr? Und ehrlich gesagt bin ich ein bisschen erschrocken. Ich kann nicht sagen, dass ich erstaunliche Dinge mit Gott erlebt hätte. Das ist alles gut und richtig. Und meine Beziehung zu Gott, die hat sich verbessert und die bei anderen auch. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ja, da war ein Tag oder mehrere Tage und Gott war da und wir hatten die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes hier und die Herzen sind wirklich hingeschmolzen. Sondern es ist eher, als würdest du mit einem 400-Gramm-Meißel in einem Granitsteinbruch arbeiten. Ja, könnt ihr das nachvollziehen? So ein bisschen? Habt ihr das mal gesehen? Bergbau im 13., 14. Jahrhundert. Die haben mit kleinen Eisen, die hatten ja keinen Stahl, mit kleinen Eisenmeißeln im Granit das Silbererz abgebaut. Die hatten den ganzen Gürtel voller Köpfe. Deswegen ist das so ein gekreuzter Hammer und das Gerät dazu, das Zeichen für Bergbau. Und dann haben sie im Granitbergwerk das Eisen hingehalten, hinten drauf geklopft, so lange bis das hinten total rund war. Dann haben sie es eingesteckt, haben das nächste genommen und so haben die den ganzen Tag gearbeitet. Es gab Jahre, in denen sie in einer Silbermine, die ich mir angeschaut habe, 7 Zentimeter im Jahr weitergearbeitet haben. So komme ich mir manchmal vor. Ja? Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Ich meine, Dinge, alles gut, Menschen, ja, man kann sehen, wie das Reich Gottes gebaut wird, aber die Gegenwart Gottes, die Nähe Gottes, sein Geist, der Menschen bewegt und der Dinge verändert, ist also, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber für mich erschreckend wenig. Kann sein, dass es bei anderen anders ist, aber ja. Dann habe ich gefragt, woran könnte das liegen? Was könnte damit zusammenhängen? Kannst du eins weitergehen? Und habe einen Bibelvers entdeckt, der heißt: Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Ich finde das ganz, ganz faszinierend. Da hatten wir heute Morgen ein Wort, das gerne beten würde für Menschen, die Blockaden haben, die Festungen in ihren Gedanken haben. Habe ich gestern mit jemand unterhalten und er hat davon geträumt, dass Menschen gefangen sind in Festungen, gebunden sind, festgebunden sind dort, Christen, die nicht das tun können, was Gott sich vorgenommen hat. Und dann dachte ich mir, möglicherweise gibt es ja tiefere Zusammenhänge. Also, wir beschäftigen uns heute mit diesem Vers: Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Deswegen habe ich meine Kommode dabei, weil ich mir gedacht habe, wir müssen Festungen veranschaulichen. Ja? Ich bin mal abends nach Hause gekommen und bin dagegen gelaufen. Sie ist fest, das kann ich schon mal bezeugen. Wir müssen natürlich wissen, wenn wir uns um sowas kümmern hier, was für Festungen sind das? Von welchen Festungen ist die Rede? Und da gibt es so ein paar klassische Interpretationen. Da gibt es ja auch andere Bibelstellen, die sagen, ja, Festungen und und Fürstentümer und all solche Sachen. Ne? Und dann kommt man da ganz leicht dazu und sagt, aha, das müssen dämonische Festungen sein. Hat das schon mal jemand von euch gehört? Dass diese Festungen dämonischer Natur sind? Ne? Und dann sagt man, was für Festungen sind das noch? Ja, das sind diese Dinge, die als Mächte beschrieben werden und diese geistlichen Fürstentümer. Das sind die Festungen. Steht ja auch da, ne? Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern sie sind mächtig im Dienste Gottes. Also fleischliche Waffen, das wäre so das Natürliche, Normale. Und die Waffen, die wir haben, die sind mächtig, Festungen zu zerstören. Und wenn man denkt, dass das richtig ist, dass diese dämonischen Festungen und Mächte und geistliche Fürstentümer gemeint sind, wie fängt man dann an zu kämpfen? Was nimmt man als Waffe? Ja, Gebet, genau. Man fängt an, um diese Festungen rumzutigern, den Geist über der Stadt zu binden. Man fängt an, zu gebieten und nochmal zu gebieten und wieder zu gebieten. Und ich sage nichts gegen Gebet. Da regt sich auch tatsächlich was. Aber was ich, wenn man diese Stelle so versteht und wenn man so kämpft und dann anfängt und wow, und wir sind im Kampf, und dann richtet sich der Blick worauf? Er richtet sich auf diese Festung. Er richtet sich auf den Feind. Und er richtet sich auf den eigenen Kampf. Und er richtet sich nicht mehr auf Gott. Er richtet sich nicht mehr auf Gott. Und er richtet sich auch gerne weg vom Nächsten. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Ja? Also von daher hat das ein Problem, wenn diese Festungen so sind und wenn man da jetzt anfängt und zu kämpfen und so. Ja, das ist also das ist ein Problem. Bedeutet das, dieser Vers, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern sie sind mächtig im Dienste Gottes, die Festungen zu zerstören. Bedeutet das, die dämonischen Festungen, die Mächte, die geistlichen Fürstentümer? Und wenn ja, warum nicht? Also, heißt dieser Vers das? Wie könnten wir vorgehen, rauszufinden, ob dieser Vers tatsächlich davon spricht? Kontext, Kontext. Sehr gut, Kontext. Kontext ist immer gut. Ich habe vorher nämlich einfach das gemacht, was manche Leute machen. Na, da steht Festung, irgendwo anders taucht auch noch Fürstentum auf und dann gibt es noch irgendwo und dann werden Stellen zusammengemischt, einfach weil sie ähnlich klingen, statt den Kontext zu beachten. Genau, und der Kontext heißt, wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Okay, das ist der nächste Vers. Die Waffen unseres Kampfes, also die Art und Weise, wie wir kämpfen, die sind nicht fleischlich, sondern sie sind machtvoll im Dienste Gottes, um Festungen zu zerstören. Und da kommt die Erklärung dazu. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt, dagegen Gott zu erkennen. Und wir nehmen das Denken in den Gehorsam gegen Christus gefangen. Also dann lassen wir für dieses Mal das Thema dieser dämonischen Festungen zur Seite. Natürlich gibt es die. Ja. Ich möchte jetzt nicht zitiert werden mit, es gibt keine Dämonen und wir sollen auch nicht gegen die vorgehen. Es gibt diese geistlichen Parasiten. Und natürlich sind wir dazu berufen, befähigt und beauftragt, gegen die vorzugehen. Aber nicht hier und nicht an dieser Stelle. Wir hatten jetzt gesagt, offensichtlich handelt es sich bei diesen Festungen um etwas anderes, etwas ganz anderes. Und hier steht Gedanken. Gedanken, dann steht hier noch etwas, nämlich alles Hohe. Was ist das? Das Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Hochmut, Stolz, Gefühle. Und dann gibt es noch Handlungen. Handlungen, die auch Festungen sein können. So, das ist also eher gemeint. Was geschieht, wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn ein Mensch zu Christus kommt? Wir nehmen das hier jetzt mal als Symbol für den Menschen, der zu Christus kommt. Mal gucken, was da alles für Gedanken drin hat. Da hinten links, da ist Stolz, na, das ist eher ein Gefühl. Oh, da sind ein paar irrige Meinungen. Wo kommen die denn her? Na gut, der hat ja auch die ganze Zeit seines Lebens damit verbracht, in dieser Welt zu sein und all diese Sachen aufzusaugen. Da vorne ist Unglaube. Ja gut, ja, hätte ich auch nicht groß anders erwartet. Da ist Humanismus, ja, das wusste ich auch, dass wir das haben. Postmodernes Denken, was bist du denn für einer? Ach, das ist dieser es muss mir passen, ja. Ja, der ist relativ neu in der Gedankenschublade. Das ist dieser, du kannst ja für dich einen guten Glauben gefunden haben, aber deswegen passt er für mich noch nicht. Der ist auch in den meisten Schubladen drin, ist aber nicht wirklich bekannt. weil darüber noch nicht so viel gelehrt und gepredigt ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Erzählt jemand von Jesus Christus, sagt er, schön für dich. Ja, das ist allgemein für alle Menschen so. Sagt er, nee, ich glaube an Buddha. Buddha ist nichts, woran man glauben kann. Buddha war ein Philosoph. Ja, aber der Buddhismus ist für mich. Und dann habe ich die Reinkarnation und dann glaube ich auch noch so ein bisschen an, von mir aus sogar an Christus. Ich glaube, Christus ist das, wovon Buddha gesprochen hat. Und du sagst, das gibt überhaupt keinen Sinn. Das sind entgegenlaufende Philosophien, die wirklich logisch keinen Sinn geben. Und derjenige sagt, ja, aber für mich, das muss ja nur für mich gut sein. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Solche Gespräche? Das muss ja nur für mich passen, muss ja nur mir. Das ist das postmoderne Denken, das sich da unten einsortiert hat. Ah, da hinten ist die Evolution, ja, ja, klar, direkt neben Humanismus. Und das Gottesbild, ja, gut, okay. Also das war so in der Gedankenschublade des Menschen. Sollen wir auch mal in die Gefühle gucken? Gefühle, was haben wir denn da hinten? Oh, Vater früh gestorben, Vaterlosigkeit, schwierig. Da sind ein paar Verletzungen. Ja, und daraus kommt eine ziemliche Wertlosigkeit. Das ist bei der Geschichte und bei dem Inhalt der Schublade auch nicht weiter verblüffend. Da hinten ist die Schwierigkeit zu vergeben. Schade. Oh, da vorne, da ist liebevolles Handeln, beziehungsweise Liebe. Da ist ein bisschen Stolz. Da vorne haben wir Selbstbezogenheit. Ja, muss mir alles dienen. Ja, ist ein Problem. Aus der Gedankenschublade, da tropft wahnsinnig viel in die Gefühlsschublade durch. Ich weiß nicht, ob euch das mal passiert ist. Ja, hier oben hat man da diesen Stolz und dieses postmoderne Denken und dann sagt einer, du pass mal auf, das hier wäre nicht schlecht für dich. Aber da regt man sich dann darüber auf, weil die Gedanken durchgetropft sind. Ja, habt ihr das schon mal erlebt? Ja. Gut. Okay, was haben wir in der Handlungsschublade? Ah, da hinten ist Blödsinn. Ja, aber hallo. Da ist Sünde, da ist Fleisch, da ist Fußball, ziemlich viel davon. Aber schon ein bisschen angestaubt. Oh, da vorne haben wir Hyperaktivität. Jau, der bewegt was. Fragt sich nur was. Brauchen wir aber eigentlich gar nicht reingucken, weil die Handlungsschublade ist ja die unterste. Da tropft alles aus den Gedanken und den Gefühlen durch. Also was hier drin ist und was hier drin ist, das sickert langsam durch und es bewirkt die Handlung. Eigentlich brauchen wir uns um die Handlung gar nicht so zu kümmern. Richtig? Um was kümmern wir uns denn im Allgemeinen? Ja, meistens um die Handlungen. Schöner Vorschlag, sich um die Gedanken zu kümmern, das ist eine gute Sache. Aber das, wo wir dem anderen sagen, da bist du mir auf den Schlips getreten, das sind meistens die Handlungen. Oder wo wir sagen, ja weißt du, Gemeinde, das ist so und so und da müsstest du das und müsstest dies machen. Naja, vielleicht sollten wir uns mal vergegenwärtigen, dass die Handlungen nur das sind, was durchgesickert ist aus den Gefühlen und Gedanken. Ja, gut. Also die Dinge, die wir da drin beobachtet haben, die sind also vorhanden und die müssen, wenn ein Mensch zu Christus kommt, verändert werden. Unsere Waffen im Kampf, die sind nicht fleischlich, sondern sie sind mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören. So, welche Waffe setzen wir für die Gedanken ein? Wort Gottes, perfekt, genau. Der Mensch kommt zu Christus, der Mensch entdeckt, dass da nicht alles in Ordnung ist und er sagt, dieses wundervolle Wort, das Gott gegeben hat, soll künftig meine Gedanken erfüllen. Es soll künftig vorhanden sein in meinen Gedanken. Es soll mich verändern und verwandeln. Das Wort Gottes ist mächtig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes ist ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das Wort Gottes ist das, was unsere Gedanken erfüllt und anfüllt und uns verwandelt, uns die Wahrheit über uns selbst sagt. Es ist ein Spiegel, in dem wir unseren alten Zustand sehen und sagen, und in dem wir den neuen Zustand sehen. Was wäre dann die Waffe, um die Gefühle, die Gefühlsschublade zu behandeln? Sagt jetzt nicht auch Wort Gottes, das liegt schon oben. Das ist richtig, das ist sehr gut, das Wort Gottes tropft durch. Und was gibt es dann in der Gefühlsschublade? Andere Gefühle, ja. Ein Beispiel dafür, Selbstwert statt Minderwertigkeit, danke, die Liebe Gottes, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die gefallene Welt geliebt, dich und mich und jeden Einzelnen, dass er im Himmel geblieben ist und gesagt hat, schade eigentlich und traurig war. Nein, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat Und wenn wir anfangen, diese Liebe zu verstehen, dann sind wir ergriffen, dann stellen wir fest, ja, das ist. Und wir beginnen, unsere Gefühle zu verwandeln, dadurch, dass wir die Liebe Gottes spüren und empfinden. Werden die Handlungen jetzt verändert? Ja, die ganze Kommode gut schütteln. Mache ich jetzt nicht, habe sie nämlich nicht komplett ausgeräumt. Die ganze Kommode gut schütteln. Und dann ist der neue Christ geboren und verändert und verwandelt. Stimmt's? Du meinst, der hat eine ziemlich komische Mischung da drin? Oder ist er immer noch Stolz? Oder ist er immer noch Unglaube? Der Römerbrief ist gerade auf den Humanismus losgegangen. Es steht 4:1 für den Römerbrief. Das postmoderne Denken, das ist noch komplett unangegriffen. Also so insgesamt. Aber wisst ihr, was mir auffällt? Das war vorher mehr, oder? Das ist seltsam. Das sind nur noch einzelne Seiten. Heldentaten der Krieger Davids. Es erhob sich wieder ein Krieg der Philister. Das ist seltsam. Wo kommt das denn her? Ich habe da das ganze Wort Gottes reingefüllt. Komplett. Was ist mit den Gefühlen? Da gucken wir mal rein. Na, ich glaub's ja wohl nicht, ne? Die Liebe Gottes wird immer noch empfunden, aber mittlerweile ziemlich abgeflacht. Das erste Feuer ist verflogen und oder ich habe mich zu lange drauf ausgeruht. Kann auch sein. Ja, also wie gesagt, es dient nicht dazu, sondern es dient dazu, grundlegende Wahrheit zu veranschaulichen. Die erste Liebe ist verflogen, ist abgeflacht. Ich habe ein Problem. Wenn ich da reingucke, Mensch, da hinten, die Vaterlosigkeit, mit der ist die mühelos fertig geworden. Die Wertlosigkeit nicht wirklich. Oh, schade eigentlich. In die Handlungsschublade möchte ich jetzt gar nicht mehr reingucken. Ja, okay. Wo kommt das her? Warum kommt das her? Warum liegen hier nur noch einzelne Blättchen drin? Und warum sieht das so aus, wie es aussieht? Das Stichwort war schon sehr, sehr gut, das er vorher gegeben hat. Wir haben einfach eine Mischung produziert. Unsere Waffen des Kampfes sind nicht fleischlich, aber wir haben diese Festungen nicht eingerissen, sondern wir haben eine Mischung produziert. Hier ist nochmal eine andere Übersetzung. Die Waffen unseres Kampfes, die Art und Weise, wie wir kämpfen sollen, die sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, diese Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedankengebäude, Vernünfteleien und logische Schlüsse und überhaupt alles Hochfahrende, Hochmütige, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Wir nehmen alles Denken in den Gehorsam gegen Gott. So, dann werden wir uns jetzt mal eine Festung angucken. Ja? Wir haben bisher einfach ignoriert, wir haben gesagt, er schreibt ganz speziell von Festungen. Jetzt lasst uns mal eine Festung angucken. Das ist der Grundriss einer Festung. Festungen sind eigenständige Wehranlagen permanenter Bauart. Das heißt, eine Wehranlage, die auskommt ohne Versorgung von außen. Eine Festung ist etwas, was gebaut ist, damit es lange selbstständig bestehen kann. Ja? Dauerhafter Bauart, die systematisch für die Verwendung von Feuerwaffen und den Schutz gegen Feuerwaffen eingerichtet ist. Das heißt, eine Festung ist eingerichtet, damit sich die in der Festung verteidigen können. Können rausfeuern und angreifen, können auch drinnen sein und drinnen schön beständig bleiben. So, Festungen dienen der Grenz-, Küsten- und Landsicherung. Sie bilden oft den Ausgangspunkt einer Offensive und sie bilden Heeren, die sich zurückziehen, einen sicheren Ort, auf dem sie warten können. Also eine Festung ist dafür gedacht, das Land zu beherrschen. Manche Festungen werden darüber hinaus als Verwaltungssitz, Gefängnis oder Aufbewahrungsort staatlicher Finanzreserven genutzt. Der Begriff Festung geht auf das mittelhochdeutsche Adjektiv feste zurück, beständig, hart, stark, das sich zu dem neuhochdeutschen Wort fest entwickelt hatte. So, was fällt an dieser Festung hier auf? Da fällt auf, es gibt keinen toten Winkel davor. Ja? Man kann sich jetzt nicht von hier unten rechts anschleichen. Man kann auch nicht sagen, man hat hier gewonnen und sich dann von da aus in Ruhe darauf vorbereiten, die Festung einzunehmen. Es gibt immer einen Platz, von dem aus man schießen kann, auf den der versucht, die Festung einzunehmen. Eine Festung ist etwas extrem Wehrhaftes. Festungen, wie gesagt, die dienen dazu, dass man sich dahin zurückziehen kann, wenn der Feind angreift und dass man von da aus Offensiven starten kann. Ich habe hier ein Beispiel. Das hier ist die Festung Kufstein. Dieser Turm hier hat 4 Meter dicke Mauern und dann sieht man darunter die einzelnen Bereiche der Festung. Das sieht hier erstmal noch recht harmlos aus. Das hier ist ein Blick von oben nach unten. Das ist ein Blick noch nicht mal vom Turm aus, sondern von hier oben runterwärts auf diesen Bereich. Da sieht man, aha, ich stehe jetzt hier oben und kann hier runter gucken. Ich gucke in diesen Innenhof. Die Mauer ist keine wirkliche Mauer, sondern da sind überall Waffen und Bewaffnungen drin. Man kann von hier nach draußen schießen in den nächst tieferen Hof, der ist dann hier. Man kann von hier aus, aber auch wenn dieser Hof eingenommen sein sollte, kann man von oben beschossen werden. Und die Festung Kufstein wurde ein einziges Mal eingenommen, und zwar durch Verrat. Einer war drin, hat die Tür aufgemacht. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit, inzwischen Atombombe, aber konventionelle Kriegsführung, von der Paulus hier spricht, bedeutet, dass so eine Festung sehr schwer oder gar nicht eingenommen werden kann. Ihr seht hier auch diese Sache mit dem, es gibt keinen toten Winkel. Wenn sich jemand jetzt von hier aus anschleicht, also hier an der Seite vorbeischleicht, dann kann man ihn perfekt von oben beschießen. Zurück auf die eigene Mauer. Ja? So, jetzt werden wir das anwenden auf unsere schöne Gedanken- und Gefühlsschublade. Das, was wir vorher gemacht haben, war, wir haben die ganzen Festungen, die drin waren, den Stolz, die falschen Meinungen, den Unglaube, Humanismus und so weiter, die haben wir nicht eingerissen, sondern wir haben sie einfach vermischt mit dem Wort Gottes. Wir haben Wort Gottes dazugegeben. Wir haben das Land außenrum eingenommen, aber die Festung unbehelligt gelassen. Und wenn ihr euch erinnert, eine Festung dient dazu, in dem Augenblick, wo der Gegner übermächtig und stark ist, sich zurückzuziehen und zu sagen, es werden bessere Zeiten kommen. Und in dem Augenblick, in dem der Gegner dann nicht mehr wachsam ist, loszustürmen. Und das Gleiche war in den Gefühlen. Erst war die Liebe Gottes überwältigend und gigantisch und riesengroß. Und dagegen hätte keiner was sagen können. Ich habe verstanden, ich war auf dem Weg in eine furchtbare Zukunft, in die Hölle. Und jetzt habe ich verstanden, dass Gott mich liebt. Niemand kann mich jemals in meinem ganzen Leben trennen von meinem Herrn. Und dann kam der Alltag und dann wurde dieser Gedanke zur Gewohnheit und dann war die Liebe plötzlich platt. Da habe ich plötzlich gedacht, das ist, naja gut, aber es ist eigentlich auch immer irgendwie das Gleiche. Ne? Das heißt, ich habe diese alten Gefühle, diese Ablehnungsgefühle oder so, die habe ich nicht eingenommen. Was bedeutet das? Eine Festung zerstören. Da gibt es einen Begriff, den heute kaum noch einer kennt, die Festung schleifen. Wer kennt den? Ja, sehr schön. Was bedeutet dieser Begriff? Die Festung einzunehmen und dann nicht oben den Turm kaputt zu machen. Oder wir machen daraus eine Bar. Oder wir brechen die halbe Festung ab, aber naja, ist auch nicht so schlimm. Sondern eine Festung schleifen heißt, sie so dermaßen dem Erdboden gleich machen, dass nie wieder eine Festung dort gebaut werden kann. Eine Festung zu schleifen bedeutet, die Festung komplett zu zerstören, dem Erdboden gleichzumachen, den Erdboden so vorzubereiten, dass möglichst nie wieder eine Festung darauf gebaut werden kann und ihn einer zivilen Nutzung zuzuführen. Man könnte sagen, nun soll nie wieder in Ewigkeit hier jemand eine Festung bauen. Das heißt, die Festung zu zerstören. So, und wenn wir uns jetzt vor Augen halten, wo wir alle herkommen, ja, was wir alles mitgebracht haben und wo wir stehen, brauchen wir uns nicht wundern über die eingangs gestellte Frage. Also, wir sind aufgefordert, diese Festungen zu schleifen, die in den Gedanken und in den Gefühlen bestehen. Das ist alles. Wie machen wir das? Das eine ist Gebet. Das eine ist Gebet füreinander. Wir haben diese Woche sehr, sehr gut angefangen. Gebet füreinander und Gebet miteinander. Und das andere sind diese Waffen, die wir genannt haben, plus weitere. Ja? Liebe untereinander, Liebe zu Gott, Wort Gottes, bewusst die alten Dinge rausnehmen und neue Dinge hineinlassen. Das Abendmahl, Lobpreis. Es gibt so viele Dinge, die zum Leben des Christen, zum geistlichen Leben dazugehören. Das ist ganz, ganz erstaunlich. Ich erkläre jetzt gleich noch, wo ein paar Festungen herkommen. Und dann werde ich anbieten, dass wir zusammen beten. Wie entstehen Festungen? Nun, die natürlichen Festungen entstehen, wenn jemand ein Land besitzt und es absichern will. Die geistlichen Festungen entstehen daraus, dass alle Menschen nach ihrer Geburt erstmal im Besitz des Teufels waren. Und er schon diese Befürchtung hatte, möglicherweise geht ja mit diesem meinem Besitz was schief, ich baue mal ein paar Festungen ein. Wenn der Typ Christ wird, dann kann ich ihn irgendwie davon abhalten, das Land ganz einzunehmen und irgendwann den Gegenangriff starten. Also, alte Dinge aus unserem Vorleben. In der Seelsorge gibt es eine Sache, wo Festungen auftreten. Das ist, wenn jemand ein Trauma erlebt. Ein Kind wird absolut heftig geschlagen. Eine Frau wird vergewaltigt. In dem Augenblick zieht sich oft ein Teil der Persönlichkeit so weit zurück von dem Rest, dass das schwierig ist, dass diese Kontakt haben. Also Traumata können das sein. Und dann gibt es noch eine Sache, die wir hier auch angedeutet hatten, nämlich bei der Bekehrung wurde etwas zurückgehalten. Bei der Bekehrung hat sich nicht alles unterworfen. Die Bekehrung war geistlich gesehen der Augenblick, in dem die Truppen des Herrn, wenn ich jetzt mal so militärisch sprechen darf, über dieses Land weggestürmt sind und gesagt haben, ich mache jede Festung dem Erdboden gleich, ich schleife jede Festung. Hier soll nur noch Liebe wachsen, hier sollen nur noch gute Dinge wachsen. Und man hat so ein bisschen was zurückbehalten. Und dieser Teil der Persönlichkeit ist oft etwas, was dich zurückhält, Christus ganz nachzufolgen. Du hast diese Probleme immer wieder. Ja? Du bist immer wieder darin gefangen, in diesen Dingen. Und du weißt nicht, wie du da rauskommen kannst. Und du bist jemand, der Gott wirklich aufrichtig nachfolgt. Aber immer wieder kommen diese Dinge und ziehen an dir. Und es könnten solche Festungen sein. Und dafür können wir jetzt gleich beten. Wisst ihr, was ich meine? Ja, so ein bisschen wenigstens. So diese Dinge. Gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt dafür beten. Und dass jeder, der sagt, ja, es gibt einen Bereich in meinem Leben, der mir immer wieder Schwierigkeiten macht oder wo ich sehe, dass ich nicht zum Herrn durchgebrochen bin, wo da irgendetwas ist, was mich abhält, was mich zurückhält, was immer wieder versucht, mich zurückzuziehen, wenn diese Menschen aufstehen und sich eins machen mit mir und wir beten dafür. Da gibt es noch ein kleines Problem, nämlich eine Festung, die sagt, oh, das darfst du aber vor anderen nicht zugeben. Das macht schwierig, ne? Ich würde vorschlagen, dass wir die heute mal außer Acht lassen und einfach daran vorbei jetzt jeder aufsteht, der sagt, ja, ich möchte dieses Land endgültig einnehmen. Ich möchte, dass alles, aber auch wirklich alles, was in meinem Leben sich noch Christus widersetzt, jedes Gedankengebäude, jede Vernünftelei, jeder logische Schluss und alles hochmütige Stolze, das sich gegen Gottes Erkenntnis erhebt, das möchte ich einnehmen. So, hier aufstehen, wir zusammen beten. Vater, wir preisen dich dafür, für deine Kraft, deine Gegenwart und deine Stärke. Wir preisen dich dafür, dass du uns eingenommen hast. Und Herr, wir kommen zu dir und wir bitten um Vergebung dafür, wo wir Land zurückgehalten haben, wo wir Dinge vorenthalten haben, wo wir Sachen geduldet haben in unserem Leben. Aus Unkenntnis oder manchmal auch, weil es uns peinlich war, wo wir Dinge gelassen haben, so wie sie waren. Jesus, in deinem Namen kommen wir jetzt und wir nehmen diese Stellen ein. Wir wollen die nicht länger haben. Wir wollen die nicht länger haben. Wir wollen nicht länger etwas haben, was sich dir widersetzt, was nicht untertan ist, dem Herrn der Herren, dem König der Könige. Wir möchten alles, wir werfen alles hinaus aus unserem Leben, was dich nicht meint und was dich hindert, uns nahe zu kommen. Wir preisen dich dafür, dass du am Kreuz die Kraft geschenkt hast, diese Festungen einzunehmen. So, Einzelne spüren jetzt so eine Abtrennung von Christus. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mit ihnen hingehst zu dem Teil ihrer Persönlichkeit, der richtiggehend in einer Festung gefangen ist. Komm du, Herr, und öffne die Türen und lass du die Teile der Menschen raus, die Teile, die sie bei der Bekehrung nicht mit zu dir gebracht haben. Halleluja. In deinem Namen binden wir alle Mächte, die versuchen, das zu verhindern. Wir binden diese Mächte und wir sprechen Freiheit aus über jeden Einzelnen, der jetzt gesagt hat, er will sich ja, diesen kompletten Teil neu zu dir bekehren. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du Sieger bist. Danke, dass du gesagt hast, du bist gekommen, um die Gefangenen freizusetzen. Danke, Herr. Und Herr, wir dulden das auch nicht, dass halb abgebrochene Dinge stehen bleiben, sondern wir nehmen uns diese Sachen wieder vor und wir sagen, hilf uns zu erkennen, wo noch Festungen sind, hilf uns zu erkennen, wo der Boden nicht dem Erdboden gleichgemacht wurde, hilf uns zu erkennen, wo nicht wirklich geschleift wurde, die Festung, und hilf uns dort durchzugehen. Hilf uns aufzuhören damit, voreinander uns zu verstecken, sondern hilf uns, dass wir künftig Hilfe beieinander suchen. Komm, Geist Gottes, und wirke du unter uns, wirke in uns. Schaffe du Transparenz und Einheit und Liebe und die Gerechtigkeit, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus, danke. Danke für alles, was du in unserem Leben getan hast und was du tust. Danke für die Liebe und für dein Wort. Danke für alles, was du uns geschenkt hast. Lass es stark werden in uns. Lass es stark und mächtig werden in uns. Danke, Herr. Amen. Ich bin mir sicher, wenn wir weitergehen, um diese Festungen einzunehmen, und diejenigen, die jetzt gesagt haben, ja, ich möchte das loswerden, oder auch die, die gesagt haben, ich kann jetzt im Augenblick damit nichts anfangen, wenn die in sich gehen und Gott ihnen trotzdem noch was aufzeigt, es gibt auch Menschen, die komplett eingenommen sind, die einfach Christus alles hingegeben haben. Das, also, wir müssen jetzt nicht zwanghaft suchen, ne? Suchen, bis der Arzt kommt. Aber wenn wir weitergehen auf diesem Weg und wenn wir sagen, ich will diese Festung nicht mehr, ich will nichts, was in meinem Leben darauf lauert, dass ich unaufmerksam bin. Ich will nichts, was mich dazu bringt, wenn ich abends am Computer sitze, das zu tun, was ich eigentlich gar nicht tun will. Ich will nichts, was mich, ihr kennt all die Stellen in eurem Leben, wo der Feind noch so einen Haken hatte und ziehen konnte. Ja? Ich bin mir sicher, wenn wir diesen Weg weitergehen, dann wird die Überlegung, was hat sich im letzten Jahr geändert, im nächsten Jahr krass anders sein, vollkommen anders sein. Und das ist eigentlich das, was wir von Herzen wollen. Amen.